Hallo, ich darf euch begrüßen zur 22. Folge vom Charge Up Friday mit den Neuigkeiten aus der Woche vom 27.11. bis zum 4.12. An den Mikrofonen sitze heute nur ich alleine und also wie immer der Magnus. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß habt bei der Folge und ich euch einige Informationen zu den Neuigkeiten aus der Woche liefern kann. Viel Spaß beim Zuhören und wir steigen auch schon direkt ein mit der ersten Neuigkeit. Die erste Nachricht der Woche kommt, die ich rausgearbeitet habe, kommt aus dem Hause Ford. Und zwar sind die wohl in Kooperation mit VW, um ein Elektroauto auf der MEB-Plattform von VW bauen zu dürfen. Und nun steht fest, dass dieser neue Wagen im Kölner Ford-Werk gebaut werden soll. Offiziell ist es noch nicht aus den USA seitens Ford bestätigt, aber inoffiziell kursieren da eben schon viele Neuigkeiten um dieses Auto, was eben dort in Köln gebaut werden soll. Und bisher ist bekannt, dass noch riesige Investitionen nötig sind, damit dieses Auto eben dort gebaut werden kann, weil die komplette Produktionsreihe eben noch auf die MEB-Plattform umgestellt werden muss. Und im Juni hatte VW und Ford bereits eine globale Allianz im Bereich der Elektrifizierung unterzeichnet, die Grundlage für solch einen Deal eben ist. Und Ford erweitert nun das Portfolio um einige Elektrofahrzeuge, zum Beispiel den Mustang Mach-E, den neuen MEB-Stromer, den Ford Transit Electric und den F-150 Electric. So, jetzt habe ich durch einen Schluck Wasser auch den Frosch in meinem Hals ein bisschen weggetrunken. Und gehe zur zweiten Neuigkeit. Die kommt von Compleo. Diese dürfen nämlich den VfL Wolfsburg mit Ladestationen an ihrem Stadion ausstatten. Dabei geht es um insgesamt 68 AC-Säulen und 8 DC-Säulen und diese werden direkt am Standort des Stadions eben aufgebaut werden. Und Compleo ist ja wie bekannt auch ebenfalls Sponsor der Wolfsburger, von daher macht es Sinn, dass die auch dort die Stationen aufbauen werden. Betrieben werden die Stationen durch die Volkswagen-Tochter Elli und die Wolfsburger haben ja immerhin angekündigt, dass sie bis 2025 CO2-neutral sein wollen und haben eine Race to Zero-Kampagne gestartet. Und diese Kampagne haben sie gestartet, nachdem sie 2019 der UN Sports for Climate Action beigetreten sind. Und ambitionierter Plan bis 2025. Finde ich gut, dass die da jetzt Ladestationen aufbauen. Auch wenn das da gerade eher noch ruhig ist mit den Fußballspielen. Aber vielleicht kann man diese Zeit jetzt gut nutzen, um diesen Parkplatz eben technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der nächsten Neuigkeit kommen wir mal zu einem etwas mehr netzanschlusstechnischen Punkt. Und zwar gibt es eine Kooperation zwischen Bayern Werk Netz GmbH und Langmatz. Die haben sich nämlich ein ausgeklügeltes Produkt überlegt, bei dem es um einen unterirdischen Netzanschluss für Ladestationen geht. Das Ganze ist dann ein versenkbarer Unterflurverteiler und ja, das ermöglicht sozusagen den komplett sonst überirdischen Verteilerkasten in den Boden zu versenken und somit den oberirdischen Platz quasi nicht mehr zu nutzen und freizugeben. Und das ist auch für manche Orte auch nochmal ein schöneres Stadtbild, natürlich, wenn nicht überall diese Verteilerkasten rumstehen. Und dieser ist dann natürlich auch perfekt gegen Vandalismus oder andere unschöne Nebeneffekte, die solche Ladestationen leider haben, geschützt. Also auch gegen Nässe und sowas ist das ausreichend abgesichert. Und Vandalismus kann ja nicht wirklich stattfinden, wenn er in der Erde vergraben ist. Und ich denke, in einige, Zonen, wo Fahrzeuge derzeit stehen, könnte das auch eine gute Alternative sein für diejenigen, die meinen, dass Ladestationen oder diese Unterverteiler eben das Stadtbild verschandeln. Werde ich mir mal genauer angucken und finde ich auf jeden Fall eine gute Lösung. Dann komme ich noch zu einer ganz kurzen News von Scania. Diese bringen nämlich jetzt ihre batterieelektrischen und Plug-in-Hybriden LKW auf den Markt. Der Verkauf hat bereits Mitte September gestartet. Der batterieelektrische kommt da mit einer Reichweite von 250 Kilometern daher und der Plug-in-Hybride mit 60 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Wenn man noch genaueres zu den Fahrzeugen wissen möchte, einfach bei Scania nochmal selbst auf die Seite gehen. Da gibt es nochmal verschiedene Abstufungen von den verschiedenen Modellen. Auf die will ich jetzt gar nicht weiter genau eingehen, sondern ich wollte eigentlich nur euch mitteilen, dass da jetzt die Auslieferungen beginnen und wirklich in relevanten Stückzahlen Scania batterieelektrische LKW auf den Markt kommen. Die nächste Neuigkeit kommt von einem großen Energieversorger und zwar von E.ON. Diese führen nämlich kilowattstundenbasierte Preise ein. Und zwar ab dem Jahreswechsel von 2020 zu 2021 werden die Tarife umgestellt. Die Ladevorgänge können dann auch nur noch mit der App gestartet werden und folgende Preisänderungen haben sich ergeben. Und zwar konnte man vorher für 5,95 Euro AC-Pauschal laden, also quasi eine Session-Fee, oder für 8,95 Euro DC oder HPC, also da hat man keine Unterscheidung zwischen Schnellladen und High-Power-Charging gemacht, für eben diese 8,95 Euro. Und gerade bei Ladungs- oder gerade bei Fahrzeugen mit großen Batterien konnte man da tatsächlich einen Schnapp machen, wenn man für circa 9 Euro die ganze Batterie vollladen konnte an einem High-Power-Charger. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und zwar, ich habe mal so ein kleines Rechenbeispiel noch aufgemacht. Wenn ich eine 75 Kilowattstunden oder wenn ich eine 90 Kilowattstunden Batterie habe und lade 75 Kilowattstunden nach, dann lande ich am Ende bei einem Kilowattstundenpreis von 11,9 Cent. Das ist natürlich super günstig in so einem Pauschaltarif. Und so ist es aber jetzt nicht mehr. Denn es werden neue kilowattstundenbasierte Preise eingeführt. Die sehen wie folgt aus. Das sind 39 Cent pro Kilowattstunde AC-Laden, 49 Cent pro Kilowattstunde DC-Laden und 59 Cent pro Kilowattstunde High-Power-Charging. Und das würde ich mal sagen, ist eine satte Preiserhöhung. Gerade wenn man sich das jetzt beim High-Power-Charging anguckt, wo es vorher quasi auch nur 11,93 Euro waren auf dieses Beispiel, was ich vorher gerechnet hatte. Obendrauf kommt sogar noch eine Grundgebühr von 4,95 Euro und das reiht sich auf jeden Fall eher bei den teureren Tarifen ein, die es derzeit so gibt, meiner Meinung nach. Und Ladestationen, die nicht auf eichrechtlich konforme Abrechnung umgestellt werden können, bleiben bei einer Session-Fee und der Preis wird dementsprechend vorher in der App dann angezeigt. Dann komme ich zu einer Neuigkeit von der RWTH Aachen. Diese haben sich nämlich nochmal das induktive Laden vorgeknüpft und versuchen da in einem Forschungsprojekt dynamisches induktives Laden zu gewährleisten, sprich, dass Fahrzeuge während der Fahrt über dem Fahren quasi einer induktiven Spule Strom während der Fahrt nachladen können. Und Fokus dieses Forschungsprojekts ist eben diese Integration der Energieübertragung für die Energieübertragung benötigten Technik in die Infrastruktur. Die gesamte Dauer des Projekts ist auf 3 Jahre ausgelegt. Der Projektname heißt Induct Infra. Finde ich sehr witzig, weil es einfach nicht so kreativ ist. Man hat nur die zwei Begriffe zusammengesteckt. Wie auch immer, ist ja auch eigentlich irrelevant, wie das heißt. Dabei wird das Projekt vom Bundesverkehrsministerium über das Innovationsprogramm Straße mit 1,6 Milliarden Euro gefördert, also doch schon eine horrende Summe, die da an Geldern reinfließt. Und die Leitung für das Projekt hat auch die RWTH Aachen, zusammen die Institute Straßenwesen und Institut elektrische Maschinen, um genau zu sein. Und Ziel ist es eben, dass dann tatsächlich die Fahrzeuge während der Fahrt nachladen können. Wir hatten ja schon in einer anderen Folge vor einigen Wochen von einem ähnlichen Projekt gehört, nämlich Energy City in Oslo, wo man genau dasselbe auch versuchen möchte, dass die Fahrzeuge im Prinzip bei der Fahrt nachladen können. Dann sind auch gar keine großen Batterien mehr benötigt, sondern es reichen relativ kleine Fahrzeugbatterien. Ich bin gespannt, was sich aus dem Projekt ergibt. Dann eine weitere Neuigkeit, die hängt witzigerweise mit einer später noch kommenden News, wobei ich kann die eigentlich gleich vorziehen, zusammen. Und zwar kooperiert VW wohl mit JAC für die Produktion eines Elektrokleinwagens. Dabei ist der Bau dieses Elektrokleinwagens in China mit einem Export nach Europa geplant. Und das sind dann womöglich diese ersten Modelle des ID2 oder ID1, weiß man noch nicht genau, welche Größe das dann ist, eben das Pendant zum E-Up auf der MEB-Plattform. Und preislich soll das Fahrzeug unter 20.000 Euro liegen, was auch schon mal noch eine Ansage ist. Also wenn man dann noch die Förderung hat, sind die Fahrzeuge wirklich günstig. Man kann sich da auch nochmal dran erinnern, dass Elon Musk ja auch angekündigt hat, dass es womöglich einen Tesla für 25.000 Euro geben könnte. Da hat VW und JAC das versucht nochmal zu unterbieten. Es sollen Eisenphosphat-Akkus zum Einsatz kommen. Die sind nämlich nochmal günstiger und erlauben dementsprechend niedrigere Fahrzeugpreise. Und dieselben Fahrzeuge sollen anschließend nochmal leicht abgeändertem Design auf SEAT-Plattformen, womöglich auch auf Skoda-Plattformen, also auf Skoda-Basis im Design nochmal auf den Markt kommen. Und die Partnerschaft mit JAC ist übrigens die jüngste der VW-Partnerschaften mit diesem chinesischen OEM eben. Und VW hat im Mai angekündigt, dass man die Mehrheit einem Joint Venture mit JAC zusammen übernehmen möchte. Und jetzt springe ich auch direkt zu der anderen VW-News, die wir jetzt noch in der Recherche haben. Und zwar Vorstand Ulbrich verlässt das Unternehmen 2021. Also es ist ja nochmal ein Kracher zum Jahresende. Der E-Mobility-Vorstand bei VW verlässt das Unternehmen. Über die Gründe gibt es verschiedene Spekulationen. Laut eigenen Angaben aus privaten Gründen nach extrem intensiver Arbeitsphase. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich damit der Konzernführung verkracht wurde, nachdem ihm eben kein gescheiter Posten angeboten wurde. Das sind auch diese Gerüchte, die da kursieren. Zusätzlich geht es noch um die Führung dieses Resorts Elektromobilität, denn die Aussage ist, wenn Elektrofahrzeuge die Normalität werden, benötigt es dafür innerhalb von VW keine Sparte mehr, sondern es wird das neue Hauptgeschäft. Das ist natürlich unserer Seite sehr wünschenswert und ich finde es schön, dass VW sich da so Richtung Elektromobilität committet, aber ist natürlich dann blöd für jemanden, der sonst Spartenchef war, der müsste dann eigentlich eine Ebene weiter hochrutschen und dementsprechend passt auch dieses Gerücht dann dazu, dass er sollte eben zu dem Konzern Joint Venture JAC wechseln oder JAC und eben die Produktion dieses Elektrokleinwagens leiten und dabei wäre er in der Konzernhierarchie eigentlich weiter nach unten gerutscht, unter jemanden, der vorher zu ihm berichtet hat, was dann natürlich keinen Sinn macht und auch einfach eine mindere Position für jemanden ist, der vorher schon so ein Amt begleitet hat. Und das ist seiner Meinung nach oder von Leuten aus dem Konzern nicht die richtige Würdigung für jemanden, der gerade jetzt die kriegsentscheidende Arbeit doch geleistet hat, um die MEB-Plattform und den ID3, also das erste Fahrzeug auf der MEB-Plattform, jetzt noch in den Markt zu bringen, also mit diesem Kompromiss, dass man die Updates eben noch nachliefern wird. Und bei VW kriselt es derzeit sowieso ein bisschen, denn Herbert Diess hat selber auch nicht mehr das Backup im Konzern, was er eigentlich bräuchte und über eine mögliche Vertragsverlängerung steht die Entscheidung im Aufsichtsrat noch aus. Und der Herbert Diess hätte natürlich gerne, dass der Konzern ihm das nötige, aktuell gewünschte Vertrauen ausspricht, was bisher ihm noch verwehrt wird. Und derzeit wird sogar ein Rücktritt von Diess für möglich gehalten. Also ich sag mal so, da kracht es gerade bei VW richtig. Und der Aufsichtsrat soll in den kommenden Wochen tagen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, sie bleiben weiterhin zielgerichtet Richtung Elektromobilität und können sich auch auf das Thema fokussieren und verkrachen sich nicht in ihren eigenen Strukturen. Dann springe ich mal rüber zu einem anderen Autobauer, bei dem es eigentlich momentan ganz gut läuft, nämlich Tesla darf das Model Y auch nach China verkaufen. Das hört sich erstmal nicht nach so einer großen News an, wenn man aber diesen chinesischen Markt mal betrachtet, ist das ein Riesenschritt für Tesla, dass sie das Model Y jetzt nach China verkaufen dürfen. Die Testproduktion des Model Y scheint in der Gigafactory 3 bereits angelaufen zu sein und Tesla hat angekündigt, in der Gigafactory 3 eben 550.000 Elektroautos bauen zu wollen pro Jahr und das Ganze ist aufgeteilt auf 300.000 Model 3 und 250.000 Model Y und einige sollen davon auch in China selbst direkt verkauft werden und dieser Verkauf soll eben auch gut anlaufen, da derzeit die Elektrofahrzeuge dort eine 10%ige Steuerbefreiung genießen und somit auch etwas günstiger sind als eigentlich. Viel Erfolg dabei. Die nächste Nachricht kommt von unseren Nachbarn, von den Österreichern, denn die bleiben ebenfalls bei ihrer Elektromobilitätsförderung. Die im Sommer 2020 angehobene Förderung für elektrische Fahrzeuge bleibt auch für das Jahr 2021 so bestehen. Nur die Förderung für gewerblich genutzte Pkw wird geringer, nämlich nicht mehr 5.000, sondern 2,5.000 und nee, Quatsch, jetzt habe ich mich verhaspelt in den Zahlen. Nicht mehr 5.000 und 2.500, sondern 4.000 für batterieelektrische und 2.000 für Plug-in-Hybride mit mehr als 50 Kilometer Reichweite. Das heißt, man hat beide Kategorien sozusagen abgestuft in der Förderung für gewerbliche Fahrzeuge. Bei dem Privatkauf bleiben wir bei dem höheren Wert, der auch vorher schon galt. Und ebenfalls gibt es jetzt diese neuen Förderungen für die Anschaffung von Ladeinfrastruktur im Privatbereich. Nun nicht mehr ausschließlich in Verbindung mit dem Fahrzeugkauf, sondern man kann diese auch einfach so beantragen, wenn man schon plant, ein Fahrzeug zu kaufen oder kann sich vorher schon drum kümmern. Und zwar sind es 600 Euro pro Wallbox und 900 Euro für intelligente dreiphasige Ladegeräte. Für E2-Räder der Klassen L1e und L3e sind die Förderungen nun auf 800 Euro bzw. 1200 Euro gesetzt worden in Österreich. Genau, diese Abstufung, ehrlich gesagt, kenne ich nicht genau in Österreich, wie das da mit den E2-Rädern abgestuft ist. Aber ich finde es gut, dass sie auch die Zweiradmobilität elektrisch fördern wollen. So, jetzt haben wir noch eine traurige Nachricht. Denn Alpiq stellt den Ladedienst GetCharge zum Jahresende ein. Der GetCharge MSP hat die Schweizer Firma, den GetCharge MSP hat die Schweizer Firma Alpiq erst vor einem Jahr von der Telekom übernommen. Nun wird dieser Ladedienst eben eingestellt. Sowohl der App-Zugang als auch der Zugang via RFID-Karte wird genau am 31.12. dann eingestellt. Das ist keine schöne Neuigkeit für die Branche, denn wenn jetzt schon die ersten Anbieter sterben, obwohl wir uns noch in einem Wachstumsmarkt befinden, ist es auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass alles knallhart gerechnet ist und die CPO wirklich, also sowohl die CPO als auch die MSP, an den kalkulatorischen Grenzen des Geschäftsmodells arbeiten. Und bei der technischen Umstellung von der Telekom auf Alpiq kam es anscheinend zu einigen Problemen und es wurden keine weiteren Gründe für die Einstellung des Ladeservices genannt. Die Ladepunkte der Telekom unter dem Label Comfort Charge sind nicht davon betroffen, denn das CPO-Geschäft war bereits vorher unabhängig und nicht von der Übergabe an Alpiq betroffen. Ich folge mit einer weiteren, meiner Meinung nach nicht so erfreulichen News aus der Landeshauptstadt Berlin, aber sie war zu erwarten, dass sie irgendwann kommt, und zwar hat WeShare sich entschlossen, die Preise zu erhöhen. Und zwar ist der Minutenpreis nun angehoben von 19 Cent auf 29 Cent und günstigere Minutenpreise soll es dann geben, wenn Kunden eben ein Abo-Modell wählen und bereit sind, eine monatliche Grundgebühr von 9,90 Euro zu zahlen. Dann bleibt man, glaube ich, bei der alten Gebühr. Genau. Und also bei den 19 Cent. Und der Preis für das Parken innerhalb des Angebots als Zwischenstopp bezeichnet, wird ebenfalls angehoben, und zwar von 5 Cent auf 29 Cent. Und der Maximalpreis für die Tagesmiete sind dann 59 Euro inklusive der gefahrenen Kilometer. Und im WeShare Pro Plus Abo fallen eben die Preise pro Minute auf 19 Cent zurück, das hatte ich ja eben schon gesagt, und weiterhin bleibt die 1 Euro Ausleihgebühr bei jeder Miete bestehen. Der Maximalpreis für die Tagesmiete in dem WeShare Pro Plus Abo bleibt bei 49 Euro. Es gibt noch eine weitere Tesla-News, und zwar darf Tesla 83 Hektar Wald auf eigenes Risiko schon mal roden. Die Zulassung zum vorzeitigen Beginn der Rodungsarbeiten vom Landesamt für Umwelt in Berlin ist erteilt worden, aber noch nicht die komplette Zulassung. Das heißt, es ist nur eine Erlaubnis zur vorläufigen Rodung erteilt worden, aber die ist sozusagen noch auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr, falls die Umweltprüfung dann eben schief geht und sie hätten gar nicht roden dürfen. Wenn die Umweltprüfung aber dann klappt und gerodet werden darf, dann haben sie sozusagen Glück gehabt und konnten schon vorher anfangen. Und diese unverbindliche Genehmigung wurde eben für 82,8 Hektar Wald schon mal erteilt. Ja, viele der Baufortschritte fußen derzeit noch auf bisherigen vorläufigen Genehmigungen und ich hoffe, dass es da alles so klappt, wie Tesla sich das vorgestellt hat und nicht da irgendwie noch an deutscher Bürokratie gescheitert wird und man doch nochmal in dem Projekt zurückgeworfen würde. Der Autobauer Hyundai rückt bei eGMP die Effizienz in den Fokus. eGMP ist diese neue Plattform aus dem Hyundai-Konzern für rein batterieelektrische Fahrzeuge mit einem 800-Volt-Bordsystem, ähnlich wie der Taycan. Und diese Plattform soll wohl eine herausragende Effizienz vorweisen. Und die nächsten 45 Serienmodelle von Hyundai, 45 elektrischen Serienmodelle von Hyundai, sollen auf dieser Plattform basieren. So auch der IONIQ 5 zum Beispiel, den Vorgänger, der war ja sehr bekannt. Und auch der vorherige IONIQ hat schon durch sehr hohe Effizienz bewiesen, dass man gar keine so großen Batterien braucht, um trotzdem gute Reichweiten erzielen zu können. Leistungstechnisch werden die Fahrzeuge zwischen 70 und 200 Kilowatt unterstützen können. Die maximale Leistung für Sportmodelle soll aber bei 440 Kilowatt, also 600 PS, liegen. Und durch die Kombination von den 300 Ampere und dem 800 Volt System ergeben sich theoretische Maximalladeleistung von 240 Kilowatt auf der Plattform. Und ich bin gespannt, wie sehr Hyundai das mit den Fahrzeugen ausreizen können wird. Und das wäre also 240 ist dann natürlich der theoretische Wert. Aber wenn man Richtung 200 Kilowatt kommt, ist es doch auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig. Bidirektionales Laden wird ebenfalls unterstützt werden mittels einer integrierten Charge Control Unit. Und es kursiert sogar das Gerücht, dass die Plattform von Haus aus auch schon induktives Laden unterstützen wird. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Das sehe ich ehrlich gesagt gerade noch nicht. Aber das wäre natürlich sehr futuristisch und zukunftsweisend, wenn das schon vorgesehen ist in der neuen Plattform. Für den IONIQ 5, der jetzt auf dieser neuen Plattform kommen soll, wurden zwei Batterien in einer früheren Pressemitteilung schon announced. Und zwar sind es einmal 58 Kilowattstunden und 73 Kilowattstunden. Sobald die WLTP-Werte der Reichweiten für den IONIQ 5 mit der großen Batterie dann da sind, bin ich gespannt, wie weit er kommt. Und dann kommen wir auch schon zur letzten News von dieser Woche. Und zwar hat der VDA ein kleines eigenes Ladennetz-Ranking aufgestellt. Erstmal positiver Nebenfakt: in circa 50.000 neue Elektrofahrzeuge kommen jeden Monat gerade auf die Straße. 50.000, habe ich 40 gesagt? 50.000. Und diese Untersuchung für das Ladenetz in den unterschiedlichen Gebieten, also man ist dann nach Städten und Landkreisen gegangen, hat man anhand zweier Werte eben klassifiziert. Das ist einmal der Wert A, die Attraktivität des Ladennetzes, anhand der Anzahl der Fahrzeuge, generell alle Fahrzeuge, nicht nur elektrische, pro Ladepunkt. Und na klar, je mehr Ladepunkte, desto besser. Und je niedriger dieser Wert, desto besser eben das Gebiet. Und der Mittelwert liegt hier bei 1486 Fahrzeuge pro Ladepunkt. Das ist natürlich noch sehr viel. Der T-Wert gibt dann an, wie viele Elektrofahrzeuge sich einen öffentlichen Ladepunkt teilen derzeit. Die Empfehlung, die mal angehalten war, war 10 Fahrzeuge auf einen öffentlichen Ladepunkt. Ich denke, da ist auch noch entscheidend, wie dann tatsächlich das Verhältnis zwischen öffentlichen und privatem Laden sein wird. Das sind ja bisher alles nur Annahmen und Vermutungen, wie sich das aufteilen wird und wie die Leute sich beim Laden tatsächlich verhalten. So gesehen kann es sein, dass mehr als ein Ladepunkt für 10 Autos benötigt wird oder eben weniger, je nachdem, wie sich die Leute da einrichten zu Hause oder einrichten können. Bei diesem T-Wert ist es eben so, dass auch je weniger, desto besser. Also quasi ein Ladepunkt pro Fahrzeug wäre natürlich utopisch viel. Aber jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Der Spitzenreiter ist der Landkreis Regen und die gewinnen in beiden Kategorien, denn die haben 310 PKW generell pro öffentlichen Ladepunkt, also generelle PKW. Und der T-Wert ist sogar bei 1,9 ePKW pro Ladepunkt. Das heißt, die haben fast, also für zwei Fahrzeuge steht ein Ladepunkt zur Verfügung. Schon ziemlich gut. Ich nehme an, dass dort einfach noch nicht so viele elektrische Fahrzeuge zugelassen sind. Gefolgt werden die dann von Passau mit dem T-Wert, mit dem A-Wert, also von 358 Fahrzeuge pro Ladepunkt, Landau mit 418 Fahrzeugen pro Ladepunkt und Regensburg mit 434 Fahrzeugen pro Ladepunkt, also jetzt nicht rein elektrische Fahrzeuge, sondern generell Fahrzeuge pro Ladepunkt. Und die anderen führend bei dem T-Wert, also rein elektrische Fahrzeuge pro Ladepunkt, sind der Landkreis Freyung-Grafenau mit 2,8 Fahrzeugen pro Ladepunkt und die Stadt Salzgitter mit 3 elektrischen Fahrzeugen pro Ladepunkt. Und auf die weiteren gehe ich jetzt nicht ein, die Liste ist sehr lang. Ich finde es interessant, allerdings fehlt mir bei der Auswertung noch etwas, wo die Leute tatsächlich auch dann hinfahren, weil wenn man das Ganze jetzt auf solche Gebiete wie Frankfurt oder München sich anguckt, scheint das erstmal so zu sein, dass gar nicht so viele Fahrzeuge auf das Stadtgebiet selbst zugelassen sind, aber diese Pendler, die alle in die Stadt reinfahren und dann dort laden wollen, von umgebenden Gebieten kommen, sind ja tatsächlich dann die Fahrzeuge, die sich tagsüber dort aufhalten. Das heißt, es sind in der Realität viel weniger Ladepunkte für die Leute zur Verfügung, als man über so eine Auswertung jetzt herausgefunden hätte. Vielleicht kommt da nochmal eine bessere Auswertung. Und das war es auch eigentlich schon mit den Neuigkeiten unsererseits von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gern schreiben. Ihr findet uns auf wiedergrün.com und Feedback auch immer gerne. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende bzw. einen wunderschönen Start ins Wochenende und für all diejenigen, die das Ganze erst Anfang nächster Woche hören, um sich nochmal von der letzten Wochenende die Informationen reinzuziehen und gut in die nächste Woche zu starten, wünsche ich eben einen guten Start in die nächste Woche. Tschüss!